Genau, weil das ist so, sind so echt extrem wichtige Sachen, die anstehen. Für uns als Gemeinde und wo wir Schritte vorwärts gehen werden und wo wir auch Glauben für brauchen und wo wir uns Gedanken drum machen müssen und die wir im Herzen bewegen müssen. Und das ist mir persönlich ein extrem großes Anliegen, dass ihr das mittragt. Wir sind keine sehr große Gemeinde. Wir sind nur, also verhältnismäßig wenig Leute. Und ich denke, das ist nicht irgendwas, was ein paar Leute im Elfenbeinturm entscheiden können, sondern da müssen, irgendwie brauchen wir das, dass wir da geschlossen hinterstehen. Und deswegen wäre das so wichtig, dass ihr das irgendwie auf eure Agenda packt. Euch darüber Gedanken macht. Einen Gerd-Abend gibt es auch noch dazu am 9.10., der war jetzt gerade hinten runtergefallen. Da wird so diesen ersten, also klar, die glorreichen Sieben stehen für Gespräche bereit. Und es gibt aber auch den ersten Gerd-Abend, um sich genau zu diesem Thema nochmal zu besprechen. Am 9.10. ist ein Dienstag, meine ich, ne? Der auch ziemlich bald bevorsteht. Und wo ich euch wirklich sehr bitte, zahlreich zu erscheinen und mitzureden. Genau, dann sollte ich heute hier predigen. Themenschwenk. Jetzt muss ich irgendwie mal kurz gucken, wie ich das hinkriege. Es war ein echt wirrer Morgen. Ich weiß nicht, ob das hier schon so ein bisschen rübergekommen ist. Genau. Jesus, predigen ist auch immer so eine besondere Ehre. Dein Wort zu verkünden ist immer eine besondere Ehre. Und all meine Erkenntnisse Stückwerk und am Ende brauche ich dich. Und ich finde, Predigt sollte auch deine Möglichkeit sein, hier zu Wort zu kommen und was zu sagen. Du solltest sowieso alle Möglichkeiten haben, hier zu Wort zu kommen, aber in der Predigt ganz besonders. Und ich bitte dich, dass ich zurücktrete und du vortrittst, dass ich abnehme und du zunimmst und diese Predigt segnest. Denn ich möchte euch gerne von einer Verheißung erzählen, die ich entdecken durfte in den letzten 2 Wochen. Und die echt spannend ist und so mir auch so noch nicht bewusst war. Und das würde ich gerne mit euch teilen. Ich würde gerne einsteigen, euch von was erzählen. Und zwar war ich auf einer Beerdigung vor 2, 3 Wochen. Ein Arbeitskollege von mir, ein ehemaliger Arbeitskollege, der kurz nach dem Renteneintritt sehr schwer erkrankt ist, ist gestorben. Und ich war dann halt mit auf der Beerdigung. Und ich glaube tatsächlich, als ich da war, ist es mir halt bewusst geworden, es war das erste Mal, dass ich auf einer Beerdigung war, wo ein Mensch gestorben ist, der noch nicht mal so einen halben Glauben hatte. Also sonst ist man ja oft auf, es gibt ja so krasse Beerdigungen wie die zum Beispiel von der Susanne, wo einfach Gott so präsent ist und die Hoffnung da ist und das einfach so bewegend ist und man denkt so, irgendwie jeder, der da ist, muss von Gott eigentlich nochmal mitgerissen werden. Und dann gibt es so Beerdigungen, wo Leute beerdigt werden, die in der Kirche sind, wo man irgendwie jetzt auch nicht genau weiß, wie haben die ihren Glauben gelebt, aber so im Prinzip so, wenn es um das Entscheiden und am Ende geht, dann wird irgendwie doch daran geglaubt, dass sie jetzt bei Gott sind und das halt eben auch gepredigt. Und bei dieser Beerdigung, das waren Leute, die sind aus Berlin, also aus der DDR. Und die haben ganz offensichtlich, war das überhaupt nicht Thema. Es war überhaupt nicht Thema, dass es was danach gibt. Es war überhaupt nicht, es war irgendwie so eine krasse Hoffnungslosigkeit da, habe ich irgendwie gedacht. Ich habe mir das angehört. Es ging maximal darum, dass derjenige in unseren Herzen vielleicht so ein bisschen weiterlebt. Und dann ging es irgendwie in der Ansprache noch darum, dass der Mensch schon auch was Besonderes ist und dass er ja als einziges Wesen dazu da ist, irgendwie auch in die Zukunft zu denken. Und dass es aber doch echt traurig ist, dass trotz der Ansätze des Humanismus der Mensch immer noch so schrecklich mit sich selbst umgeht. Und das war es dann eigentlich auch. Und dann wurde diese Person beerdigt. Und ich habe da halt gesessen. Und dann, das hat ja in der Kirche stattgefunden. Und dann standen überall an der Wand standen Sachen aus der Bibel, an die Wand geschrieben. Und fast jeder Vers, der da stand, war so, dass er mich so richtig getroffen hat. Und ich dachte so, diese Verse, die stehen da doch und die leuchten und die schreien. Und warum seht ihr das nicht? Warum, dachte ich, seht ihr das nicht, die ihr sitzt? Dass es einen Gott gibt, der sich so danach sehnt, euch zu begegnen, der sich so danach sehnt, euch Hoffnung zu geben, der sich so danach sehnt, euch in diesen Momenten zu halten, zu trösten, zu tragen und euch zu heilen. Ähm, Jesus hat doch zu uns gesagt, und ich habe jetzt bewusst eine Stelle aufgegriffen, wo wir vor 2 Wochen schon mal eine Predigt darüber gehört haben, weil ich dachte, das ist vielleicht cool, wenn man sich dieselben Sachen auch immer wieder unter immer neuen Aspekten und in Erinnerung ruft. Jesus hat doch zu uns gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Und außerdem hat er an der gleichen Stelle, über die der Eskil hier gepredigt hat, wie gesagt, unter einem etwas anderen Aspekt, aber da sagt Gott eben auch, es kann eine Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen bleiben. Also er sagt, ihr seid das Licht der Welt und ihr könnt doch gar nicht verborgen bleiben. Das hat er doch gesagt. Warum sitzen dann diese Leute da und sehen das nicht? Und dann bin ich halt über diese Verheißung gestolpert, die ich gerne mit euch teilen wollte, heute. Da habe ich eine Folie zu, könnt ihr die mal anklicken? Das steht nämlich in Jeremia 33, Vers 9. Das ist eine Verheißung Gottes für die letzten Tage, für die Zeit, in der wir heute leben. Also könnt ihr, ja, Jerusalem steht da in Klammern, ich weiß nicht, es geht um das Volk Gottes. Es geht um uns. Jerusalem soll mir zum Freudennamen, zum Lob und zum Schmuck dienen, bei allen Völkern der Erde, die von all dem Guten hören werden, das ich ihnen tue. Und sie werden erschrecken und erzittern über all das Gute und über all den Frieden, den ich verschaffen will. Ich habe irgendwie Lust, das nochmal zu lesen, dass es echt in unsere Herzen mal so reinsickert. Ihr darüber, denkt mal darüber nach, was das mit euch macht. Ihr sollt mir zum Freudennamen, zum Lob und zum Schmuck dienen, bei allen Völkern der Erde. Bei allen Völkern der Erde sollt ihr mir zum Lob und zum Schmuck dienen. Die werden von all dem Guten hören, das ich euch tue. Und das wird was bei ihnen auslösen. Sie werden erschrecken und erzittern über all das Gute und über all den Frieden, den ich euch verschaffen will. Ist das nicht irgendwie total krass? Gott redet davon, dass er uns Gutes tun will. Dass er seine Güte soll in uns manifestieren, soll an uns zu sehen sein. Uns soll so viel Gutes, so viel Frieden, so viel Gnade widerfahren, dass es zu sehen ist. Und nicht nur, dass es zu sehen ist. Hier ist irgendwie davon die Rede. Sie werden erschrecken und erzittern. Wie gut muss diese Güte sein, wenn Menschen sie sehen und erschrecken und erzittern? Diese Manifestation dieser Güte, die muss so eindeutig und extrem eigentlich sein, dass Menschen sofort erkennen, dass sie von Gott stammt. Dass sie das gar nicht mehr in Frage stellen können. Dass es sie direkt auf Gott hinweist, dass es sie direkt zu Gott führt. Und zu seiner Herrlichkeit. Manchmal passiert es mir, dass ich mit Leuten in meinem Bekanntenkreis irgendwie in Kontakt bin und von ihnen die Rückmeldung bekomme, dass sie merken, dass an mir was anders ist. Ich weiß nicht, ob das Leuten von euch schon mal, also ist es euch vielleicht schon mal passiert? Das ist nämlich eine Freundin halt, die hatte mich dann irgendwann drauf, hat die mitgekriegt, dass wir in der Gemeinde sind, weil die Paula das bei denen zu Hause erzählt hat. Das war ist die Mutter von einer Freundin von Paula, von einer Schulfreundin. Und dann hat sie mich darauf angesprochen, meinte, ihr seid ja auch in so einer Gemeinde. Das finde ich voll interessant, weil immer, wenn ich Leute treffe, da, wo ich denke, boah, da bei denen ist aber irgendwie was anders, da ist was Besonderes, dann kommt eigentlich meistens raus, dass die in der Gemeinde irgendwo sind. Vielleicht ist sowas gemeint, aber halt, das ist vielleicht nur so ein klitzekleiner Vorgeschmack von dem, was hier gesagt wird in diesem Bibelvers. Könnt ihr euch vorstellen, dass diese Kleinigkeit, die schon passiert, das einfach nochmal 1000-mal mehr zu erleben. Kennt ihr die Geschichte von Mose, der Gott begegnet und dessen Gesicht danach so strahlt, dass er sich eine Decke über den Kopf legen muss? Alle Eltern irgendwann jetzt im, ich weiß nicht, es geht nicht so schnell voran, aber die Kinder oben arbeiten ja das Neue Testament durch und irgendwann im nächsten Dreiviertel oder vielleicht auch im nächsten anderthalb Jahren, dann kommt die Geschichte bestimmt. Wenn ihr die nachlesen wollt, die steht im 2. Mose 34, 29. Aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, ist die Vorgeschichte dazu. Mose hat ja immer total viel mit Gott geredet, das ist eigentlich total faszinierend. wenn ich so Moses Geschichte lese, dass er eigentlich die ganze Zeit so richtig mit Gott redet. Da ist ein Dialog nach dem anderen, was ja irgendwie total abgefahren ist. Und es gibt diesen Dialog im das 2. Mose 33. Da reden sie über alles Mögliche. Und dann unter anderem halt darüber, dass Gott nicht mitgehen will, wenn sie in das gelobte Land einziehen, sein Volk. Und Mose überredet ihn dann halt doch mitzugehen. Und dann in Vers 18 und 19 kommt dann folgender Dialog. Also Mose antwortete: So lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Also Gott hatte ihn eingeladen, hatte ihm eigentlich gesagt, alles worum du mich bittest, das will ich dir tun. Und was Mose dann einfällt als nächstes ist: Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. In Römer 3, 23 steht, dass alle Menschen gesündigt haben und das Ziel verfehlt haben, das ihr Leben haben sollte, nämlich die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das Ziel, das wir eigentlich haben, wozu wir da sind, ist, die Herrlichkeit Gottes zu sehen und in die Herrlichkeit Gottes reinzukommen. Und das ist total schlau von Mose, also, dass er genau diesen Kern findet. Und er sagt zu Gott: So lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sprach: Ich will all meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen. Also Mose bittet Gott darum, seine Herrlichkeit zu sehen, und Gottes Antwort ist: Ich will dir meine Güte zeigen. Ich will all meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen. Ich glaube, dass Gottes Herrlichkeit extrem viele Facetten hat. Dass es so viele sind, das ist Gott. Und alle Facetten seiner Herrlichkeit können wir überhaupt nicht fassen. Aber ich glaube, es ist Gottes Anliegen, dass er für uns heute seine Herrlichkeit mit seiner Güte gleichsetzt. Das ist das, was er will, was wir erfassen. Dass wir seine Güte erkennen. Seine Güte ist seine Herrlichkeit. Auf die Stelle in Mose, also diese Geschichte mit Mose, bezieht sich Paulus im 2. Korintherbrief. Da habe ich auch eine Folie zu, die könnt ihr anklicken. Das ist 2. Korinther 3. Und in Vers 7 schreibt Paulus von dieser Begebenheit mit Mose. Und bezieht sich halt auf das Alte Testament und auf das Gesetz. Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Mose schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war, wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes, also das, was wir heute haben, von weit größerer Herrlichkeit sein? Und dann, ich überspringe jetzt was in Vers 17. Der Herr aber ist Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Güte des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Gesagt, es ist total abgefahren, dass Mose halt die ganze Zeit mit Gott geredet hat. Und das war irgendwie auch eine ziemlich umständliche Geschichte, weil er da halt immer für in so ein Zelt gehen musste oder halt auf den Berg, und dann kam irgendwie die Gegenwart Gottes wie eine Wolke herab. Und und Paulus sagt, das muss halt alles sehr beeindruckend gewesen sein und halt auch sehr aufwendig. Und wir aber haben heute einen Weg, der irgendwie eigentlich gar nicht so aufwendig ist und auf den ersten Blick auch nicht so abgefahren aussieht. Aber wir haben Gott in uns. Und wenn man darüber nachdenkt, dann ist es eigentlich viel, viel krasser. Der Herr ist Geist. Der Herr ist Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Gott ist Geist, um in uns zu wohnen. Gott hat eine Möglichkeit geschaffen, dass sein Geist in uns wohnt. So dass wir jetzt das erleben können, was Mose erlebt hat. Dass wir mit unverhülltem Angesicht, ohne dass irgendwas zwischen uns steht, können wir seine Güte anschauen, die seine Herrlichkeit ist. Und dann verwandelt werden. Das ist die gleiche Verheißung. Die Güte Gottes sollen wir anschauen, und sie soll uns verwandeln. Und dann werden wir selber diese Güte sein oder diese Herrlichkeit sein. Ja, das ist irgendwie, ich weiß nicht genau, wie das aussieht. Ich weiß nur, da ist diese Verheißung, ich finde es irgendwie abgefahren. Und ich finde auch den Gedanken abgefahren, dass man uns nur ansehen muss, um das zu erkennen. Das ist doch irgendwie so cool, dass es sich doch lohnt, dem mal nachzuspüren. Sich mal zu fragen, das ist ja total abgefahren. Sowas hat Gott versprochen. Lohnt es sich nicht, da mal irgendwie nachzuhaken, da mal nachzuforschen, sich mal zu fragen, wie kann denn mein Leben sich ändern? Was könnte ich denn machen? Was können wir denn was kann die Gemeinde Gottes denn tun, um da irgendwie hinzukommen? Ich glaube, zuallererst müssen wir verstehen, annehmen und glauben, dass Gott wirklich gut ist, dass er wirklich gut ist und es wirklich nur gut mit uns meint. Und das ist das allerumkämpfteste Thema der ganzen Bibel. Ich meine, so hat der ganze Scheiß angefangen, dass Gott Eva erzählt hat oder vor Eva in Frage gestellt hat, ob Gott es wirklich gut mit ihr meint. Sollte denn Gott gesagt haben, wollte der dich vielleicht verarschen? Hat er dir die Frucht nicht gegönnt vom Baum? Das ist irgendwie so, das ist der Kern. Da hat der ganze Mist angefangen. Das ist das, wo wir immer wieder vorstehen, was der Teufel auch immer wieder in Frage stellt. Und wenn man sich diese Verheißung anguckt, dann macht es ja auch total Sinn, dass er genau das in Frage stellt. Wenn uns die Erkenntnis der Güte Gottes zu so einer krassen Verheißung führen kann, dann ist es ja das Allerschlauste, was er tun kann, immer wieder diesen Keil zwischen uns zu treiben, uns immer wieder zu erzählen, dass Gott, natürlich glauben wir, Gott ist gut. Keiner von uns würde sagen, nee, Gott ist schlecht. Aber es gibt immer diese Bereiche, glaube ich, in uns drin, wo dann doch wieder eine Frage aufkommt, wo dann doch wieder diese Unsicherheit aufkommt, wo wir dann doch wieder Mist erleben und sagen, warum macht Gott das mit mir? Wenn wir Christen anfangen, über Gott nachzudenken und denken so, wie mag Gott wohl sein, wie mag er wohl drauf sein, wo sollten wir dann eigentlich immer landen? Genau, aber bei Jesus, genau. Wenn wir uns fragen, wie ist denn dieser Gott, wie ist er denn drauf, dann sollten wir immer bei Jesus landen. Ich habe noch einen abgefahrenen Vers entdeckt, vielleicht kennt ihr den schon, ich kannte ihn tatsächlich nicht. Und ich brauche ihn an der Wand, weil ich habe meine Unterlagen nicht dabei. Das ist der letzte das ist Lukas 16, Vers 16, kann man sich auch total gut merken. Und das ist ein Zitat von Jesus. Und er sagt, die Zeit des Gesetzes und der Propheten ist mit Johannes zu Ende gegangen, also mit Johannes dem Täufer. Das ist also vorbei, das ist zu Ende gegangen. Seitdem wird die Botschaft vom Reich Gottes verkündet. Und jeder versucht mit aller Gewalt hineinzukommen. Ich weiß auch nicht, ich habe da irgendwie immer so drüber weggelesen. Da steht da so bei mir sogar so ein eigener Abschnitt in der Bibel und trotzdem habe ich es nie so richtig gesehen. Und irgendwie ist das total abgefahren, was da steht. Zuallererst steht da, dass eine neue Botschaft verkündet wird. Was Paulus sagt, im Alten Testament, das war schon echt crazy, da haben schon Gesichter geleuchtet. Aber jetzt ist was Neues, das ist noch viel, viel besser. Es gibt eine neue Botschaft. Und diese Botschaft ist Jesus. Die Botschaft ist Jesus. Jesus ist die vollkommene Offenbarung Gottes. Alles, was im Alten Testament ist, ist ein Hinweis. Im Alten Testament findet man auch total viel über Gottes Güte. Aber es ist alles nur Hinweisschilder auf das, was kommen wird, auf die letzte und vollkommene Offenbarung, wie Gott ist. Jesus kam in die Welt, um der Güte Gottes ein Gesicht zu geben. Und die ganze Güte Gottes wurde in seiner Person offenbart. Jesus kam, und ich glaube sogar, das ist der Hauptgrund seines Kommens, um der Güte Gottes ein Gesicht zu geben, um den Vater zu offenbaren. Den Vater, einen liebevollen Vater, einen Vater, der es nur gut mit uns meint. Und es ist ja eigentlich wieder die gleiche Verheißung. Seitdem wird das verkündet. Und was ist die Folge? Jeder versucht nicht nur ah, interessant, da mache ich mal mit. Nein, jeder versucht mit Gewalt hineinzukommen. Das ist so geil, dass die Leute drauf zustürzen, dass sie die Türen einrennen. Dass sie sich irgendwie gar nicht mehr zurückhalten können. Die Offenbarung von dem, was Jesus ist, dieser absoluten Güte Gottes, ein Vater für diese Welt voller Waisen. Jesus sagt, das hat zur Folge, dass jeder versucht, mit aller Gewalt hineinzukommen. Könnt ihr euch das vorstellen? Das sind irgendwie so ganz andere, ich weiß auch nicht, das ist so eine ganz andere Liga als das, was wir jeden Tag leben, oder? Also bei mir zumindest. Guckt doch bitte nicht alle so traurig. Ich habe so auf dem Herzen, euch dafür zu begeistern tatsächlich. Weil ich glaube, es gibt so viel mehr. Ich glaube wirklich, es gibt so viel mehr. Und ich habe auch echt was ganz Konkretes auf dem Herzen. Einfach weil ich selber bei mir sehe, dass es halt gar nicht so einfach ist, die Güte Gottes wirklich in allen Facetten in meinem Leben zu haben. Dass es tatsächlich umkämpft ist, was ich vorhin gesagt habe. Und deswegen will ich mich auf eine Reise machen. Ich will mich auf die Reise machen, die Güte Gottes zu entdecken. Die Güte Gottes, die vollkommene Güte Gottes. Ich kann mal Jesus anfangen, das ist ganz leicht. Und ich fände es so gut, wenn ihr alle mitmacht. Dass ihr euch hinsetzt, ich weiß nicht, wie ihr zum Beispiel Bibel lest. Keine Ahnung, was ihr da so für Praktiken habt. Wir haben ja auch mal hier diese 6+1 Aktion, haben wir ja so grob auch vor, das nochmal zu machen. Vielleicht ist das für einige eine Hilfe, ins Bibellesen wieder reinzukommen. Ich würde gerne mit euch zusammen da rein starten, die Bibel zu lesen, und zwar mit einer Brille auf. Mit der Brille auf, Gott ist gut. Die Bibel zu lesen und versuchen nicht mehr die ganzen alten, wir haben das alles schon 1000 Mal gehört und das bedeutet das und das bedeutet das. Versuchen das abzulegen und die Bibel zu lesen mit der Brille, Gott ist gut. Ich lese das hier und es zeigt mir, Gott ist gut. Gott ist ein guter Vater. Ich glaube, es ist cool, zum Beispiel beim Johannes-Evangelium anzufangen, weil da ganz viel darüber drin steht, dass wie Jesus von sich redet und von seinem Vater und wie die zusammen im Verhältnis stehen. Echt, das wäre eine Einladung, die ich hätte und wo ich mir wirklich wünschen würde, dass ihr das von der Predigt mitnimmt. Ich will euch einladen, ich mache das auch mit mir zusammen, die Bibel zu lesen und Gott um diese Offenbarung dabei zu bitten, dass er wirklich gut ist. Und die ganzen Sachen aufzudecken, wo wir irgendwie davon zurückgehalten werden, das zu glauben. Und bittet Gott, bittet den Heiligen Geist, der in euch ist. Das hat Paulus geschrieben, der Heilige Geist, der Geist Gottes. Gott ist Geist und er ist in euch. Bittet ihn um eine Offenbarung seiner Güte. Macht euch auf, bittet ihn, wie auch immer das für dich aussieht, ihm seine Güte, euch, dir, seine Güte zu zeigen, zu offenbaren. Am Ende können wir uns das ja nicht selber einreden. Das ist ja das Krasse. Wir können uns das gar nicht selber einreden. Wir brauchen eine Offenbarung Gottes für uns. Aber wir können danach suchen. Wir können uns auf die Suche machen. Und Gott hat versprochen, wer sucht, der findet. Ja. Amen.